Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge. Nicht nur Gaststätten und Gewerbe oder Knöllchen verteilen, sondern auch Waffen- und Sprengstoffrecht oder Messi-Wohnungen sind Themen, die für meine Kollegen von der Abteilung Sicherheit und Ordnung zum Alltag gehören. Daher freue ich mich, dass heute der Abteilungsleiter Markus Berger und sein Kollege Thomas Pöppel mit uns über ihren manchmal doch ungewöhnlichen Arbeitsalltag sprechen.
Lochgucker, der Podcast der Stadt Singen. Reinspicken und durchblicken.
Vermüllte Wohnungen klingen nach einer Herausforderung. Melden das die Nachbarn bei euch oder wie erfahrt ihr von solchen Zuständen?
Manchmal kommt auch von der Polizei was, da sind dann meistens gleich Fotos dabei und man sieht, was dahinter steckt. Manchmal weiß man es nicht und dann muss man eben mal hingehen. Zusammen mit dem Gesundheitsamt üblicherweise schaut man sich vor Ort um, guckt, ob man überhaupt in die Wohnung kommt. Viele öffnen ja die Türe gar nicht. Das heißt, wir stehen auch manchmal mit dem Schlüsseldienst vor der Tür und da kann man spannende Dinge erleben. Ich bin vor einigen Jahren, stand ich also auch mal vor einer Tür. Der Mieter war da und hat sich durch die geschlossene Tür mit mir unterhalten und irgendwann dann auch aufgemacht und uns in die Wohnung gelassen. Und da standen wir wirklich hüfthoch im Müll. Es gab noch so ein paar Wege zwischen Bett, Toilette, Küche und Wohnzimmer, wie ein Pfad, aber links und rechts ging also der Müll bis an die Hüfte. Das ist dann schon beeindruckend, sage ich mal. Ich glaube, der Herr Pöppel hatte auch vor einiger Zeit eine Wohnung, da hat man es auf der Straße schon gerochen. So war es doch.
Ja, richtig. Das ist natürlich praktisch. Das Thema taucht immer dann auf, wenn es draußen wärmer wird, wenn es in den Wohnungen wärmer wird und Dinge anfangen zu stinken, die man sonst normalerweise nicht riecht. Also meistens irgendwelche organischen Abfälle, die die Menschen in den Wohnungen sammeln. Und das hatten wir tatsächlich vor 2 Jahren mal, riefen Nachbarn an und sagten, es riecht sonderbar auf dem Flur und es fliegen interessante Tiere von links nach rechts. Wir waren draußen zusammen mit der Polizei, weil sonderbar riechen im Flur plus fliegende Tierchen können natürlich auch ein Hinweis darauf sein, dass jemand hinter der Tür verstorben ist. Wir haben uns versucht, bemerkbar zu machen. Es ist nicht gelungen, es öffnete keiner die Tür. Wir haben sie dann zwangsweise geöffnet, sind rein in die Wohnung und standen, wie Herr Berger eben gerade auch schon geschildert hatte, auch in diesem Moment hüfthoch im Müll. Inklusive auch gewisser toter Tiere, toter Vögel lagen da teilweise herum. Glücklicherweise müssen wir sagen, in dem Augenblick haben wir den Wohnungsbesitzer nicht gefunden. Wir hatten schon die Befürchtung, dass er möglicherweise auch tot in der Wohnung liegen könnte. Tat er glücklicherweise nicht. Ja, wie geht die ganze Geschichte dann weiter? Herr Berger hat es eben schon umrissen. Wir stehen drinnen und schauen erstmal nicht schlecht und müssen uns dann relativ bald überlegen, wie wir mit dieser Wohnung weiterverfahren. Meistens gehen von dieser Wohnung gerade durch Insekten, die dann unterwegs sind, schon Gesundheitsgefahren aus, die uns einfach zwingen, relativ schnell zu reagieren. Wir haben es dann in dem Fall auch so gemacht. Wir haben versucht, den Wohnungseigentümer zu erreichen. Der ist allerdings für uns verschwunden geblieben. Und wir haben dann entschieden, die Wohnung zu entrümpeln, was wiederum auch nicht ganz einfach war. Ein normaler Entrümpler wollte es nicht machen. Wir haben dann tatsächlich einen Tatortreiniger heranziehen müssen, der 2 Tage gebraucht hat, um diese Wohnung, und die bestand tatsächlich nur aus einem Flur, einer Küche, einem Wohnzimmer und einem kleineren Bad, zu entrümpeln. War ein interessantes Erlebnis.
Ja, das ist ja immer das. Normal muss der Eigentümer natürlich diese Wohnung erstmal sauber machen. Da gibt es dann einen schriftlichen Bescheid und alles. Aber im Winter kann man das auch mal so machen. Aber wenn es im Sommer natürlich schon im ganzen Block riecht, dann muss man selber tätig werden. Und da braucht es eben oft auch tatsächlich Spezialfirmen. Es ist ja nicht so ganz lecker, also in solchen Wohnungen. Kommen auch, wenn man hinterher rauskommt, denkt man sich, jetzt muss ich mich erstmal waschen und wieder sauber machen. Selbst wenn man eigentlich nichts berührt hat, es ist dann schon anstrengend. Aber ja, so läuft es und dann werden diese Wohnungen leer gemacht, desinfiziert üblicherweise. Das ist so noch die Aufgabe des Entrümplers. Renovierung machen wir dann natürlich nicht mehr. Die Kosten versuchen wir vom Eigentümer zu holen. Der freut sich üblicherweise, gerade wenn er gar nicht selber in der Wohnung wohnt, sondern die vermietet. Und da muss natürlich auch geguckt werden, was ist eigentlich mit dem Bewohner. Der lebt ja üblicherweise noch, wie der Herr Pöppel schon gesagt hat, steht dann aber manchmal auch auf der Straße. Und auch dann, Herr Pöppel, sind Sie wieder gefordert.
Sind wir wieder im Spiel, genau. Denn das Obdachlosenwesen ist natürlich auch ein Riesenthema, was uns als Ortspolizeibehörde beschäftigt. Vermutet man gar nicht so, weil ja Obdachlose eigentlich vom Gefühl eher so in den sozialen Bereich gehören. Aber auch ein Obdachloser stellt sozusagen eine Gefahr dar, und zwar an sich selbst, nämlich dann, wenn es im Winter kalt wird und die Leute kein Dach über dem Kopf haben und die Gefahr besteht, dass sie einfach draußen erfrieren. Wir als Ortspolizeibehörde sind zur Gefahrenabwehr verpflichtet. Das ist im Prinzip ja eigentlich sowieso das große Thema, was ein bisschen über unserer Abteilung schwebt, Gefahrenabwehr. Also gucken, dass Dinge, die möglicherweise ein gewisses Gefährdungspotenzial bieten, in richtige Bahnen gelenkt werden, sodass sich da nichts realisiert. Bei den Obdachlosen ist es dann eben die Richtung, dass wir die Leute unterbringen müssen, wenn sie denn tatsächlich obdachlos sind und keine andere Option haben, unterzukommen.
Aber wenn man jetzt so den Eindruck hat, wir beschäftigen uns nur mit vermüllten Wohnungen und dem Schicksal der Bewohner anschließend, ganz so ist es glücklicherweise nicht. Wir haben auch noch andere Themen, die uns also von solchen Dingen ablenken. Ich erinnere mich, vor einigen Jahren habe ich mal gemacht, ich glaube vor kurzem auch der Herr Pöppel, da hat die Polizei zum Beispiel angerufen und gesagt, wir haben hier einen älteren Herrn, der hat gerade vor dem Polizeirevier ausgeparkt unter Nutzung der Autos vor und hinter ihm. Sprich, er ist also beim Ausparken an die Autos, die vor und hinter ihm standen, rangefahren, weil er es nicht mehr so richtig mitgekriegt hat. Den Führerschein kann man eben nicht so einfach abnehmen, aber man kann als Ortspolizeibehörde zum Beispiel das Fahrzeug beschlagnahmen. Das haben wir dann mal eingeleitet. Herr Pöppel, wie ging es bei Ihnen weiter?
Ja, mein Fall auch im Prinzip ähnlich gelagert. Der Kandidat hatte dann zwar keine Autos angefahren, hatte aber bereits keinen Führerschein mehr. Da gab es einen gerichtlichen Entzug, weil er schon eine Trunkenheitsfahrt zuvor hatte. Er ist dann also ohne Führerschein fröhlich weitergefahren, also natürlich auch regelmäßig angeheitert. Und auch diesen Kandidaten haben wir dann das Fahrzeug beschlagnahmt. Das hat die Polizei zunächst erstmal in die Wege geleitet, hat das Fahrzeug auf einem Supermarktparkplatz abgestellt, hat dem Fahrer den Schlüssel abgenommen. Und wir haben uns dann im nächsten Schritt darum gekümmert, dass das Fahrzeug tatsächlich abtransportiert wird und haben dann auch noch die Beschlagnahme formell verfügt. Jemand, dem eine Sache beschlagnahmt wurde, der hat grundsätzlich nochmal die Möglichkeit zu schauen, ob er nicht vielleicht jemanden findet, der die Sache übernimmt. Hat er in dem Fall nicht getan. Dann mussten wir halt im nächsten Schritt gucken, was wir mit dem Fahrzeug machen. Und da uns ja klar ist, wenn wir jemandem das Fahrzeug wieder aushändigen, der sich im Vorfeld schon uneinsichtig gezeigt hat und weitergefahren ist, obwohl er weiß, dass er alkoholisiert ist, obwohl er weiß, dass er nicht fahren darf, der wird das auch sofort wieder machen, wenn er das Fahrzeug in die Hände bekommt. In solchen Situationen sind wir dann halt angehalten, weitere Maßnahmen zu treffen. In diesem Fall mussten wir das Fahrzeug einziehen. Kann man jetzt vielleicht auch den Hörern, den Interessierten auch nochmal ganz deutlich sagen, das Thema Einziehung, Beschlagnahme und Einziehung von Fahrzeugen kommt gerade noch ganz aktuell auf im Zusammenhang mit den E-Scootern. Achtet das Verkehrskommissariat in Mühlhausen-Egen verstärkt darauf, wer hier mit diesen Fahrzeugen unterwegs ist und ob die überhaupt für den Straßenverkehr zugelassen sind. Denn es ist eine Vielzahl von Fahrzeugen tatsächlich nicht.
Genau, das ist ein Problem, dass gerade in Supermärkten so billige E-Scooter verkauft werden, die für den Straßenverkehr gar nicht zugelassen sind. Das ist blöd, denn niemand fährt daheim in der Wohnung mit so einem Ding rum. Und wenn man dabei erwischt wird, dann ist er leider weg und landet dann möglicherweise bei uns. Und Einziehung, das Wort, heißt dann, dass man das Eigentum daran verliert. Das Ding ist dann weg und gehört dann der Stadt Singen. Von daher Vorsicht beim Kauf eines E-Scooters. Er braucht ein Versicherungskennzeichen und erst dann darf man damit sich auch auf der Straße vorwärts bewegen.
Und dann? Oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Haben wir unten bei uns im Keller jede Menge E-Roller rumstehen? Oder was macht man damit?
Jede Menge wäre jetzt übertrieben. Wir haben aber tatsächlich welche, die stehen im Moment, glaube ich, noch im Keller.
Im Keller, genau.
Und wenn die Einziehung rechtskräftig ist und das Ding uns gehört, dann müssen wir schauen, können wir das verwerten? Können wir es verkaufen? Wobei es eben für die wenigsten Leute sinnvoll ist, sowas zu kaufen. Und wenn nicht, dann müssen wir das entsorgen. Das ist überhaupt mit eingezogenen Gegenständen. Als erstes muss man schauen, kann man die verwerten? Und wenn nicht, dann müssen sie eben entsorgt werden. Auch bei Fahrzeugen, die ohne Kennzeichen geparkt werden, auch das machen wir ja. Da läuft das genau gleich. Wir finden das Fahrzeug, wir schauen, ist vielleicht noch ein abgelaufenes Kennzeichen oder ist auf der grünen Aufkleber noch ein Kennzeichen. Dann versucht man, den Halter zu erreichen, dass der das selber wegbringt. Und wenn das nicht klappt, dann wird es von uns abgeschleppt. Dann sucht man nach der Fahrgestellnummer und versucht darüber den letzten Halter zu finden. Aber wenn das alles nachher nichts hilft, auch dann werden die Autos von uns üblicherweise verschrottet, weil es auch üblicherweise Autos sind, die nicht mehr zum Fahren genutzt werden. Also wir haben einen ganz bunten Strauß noch an Aufgaben. Zum Beispiel Kampfhunde. Ich denke, da gibt es immer auch mal interessante Sachen. Herr Pöppel hat da immer wieder spannende Fälle.
Das ist insofern auch wieder ganz, ganz praktisch, gerade dass wir zu dem Thema kommen, weil wir gerade das Thema hatten, Vorsicht beim Kauf von Gegenständen und Sachen. Jetzt müssen wir natürlich auch sagen, auch beim Kampfhundekauf fühlt sich der ein oder andere offenbar in der falschen Sicherheit, irgendein Tier erworben zu haben, was sich nach Auskunft der Händler nicht um einen Kampfhund handelt und sich im Nachgang dann rausstellt, dass es doch einer ist. Also auch da von unserer Seite aus wirklich ganz klar der Hinweis, bitte genau darauf achten, was für ein Tier man sich da anschafft und wie seriös der Händler tatsächlich ist. Wir kommen leider immer wieder in die Verlegenheit, auch bei Kampfhunden nachfassen zu müssen und gegebenenfalls eben auch Tiere beschlagnahmen, sogar einziehen zu müssen, weil Käufer diese Tiere bei unseriösen Händlern gekauft haben, nicht wissen, dass sie Kampfhunde gekauft haben, aber dann eben auch im Kontakt zu uns nicht einsehen wollen, dass sie Kampfhunde gekauft haben, die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben dann nicht erfüllen wollen und schlicht und ergreifend aber regelmäßig auch nicht die Berechtigung haben, einen Kampfhund, also das heißt einen Hund, der in der Kampfhundeverordnung als solcher aufgeführt ist und keinen Wesenstest bestanden hat, zu halten. Und dann sind wir halt gezwungen, auch da tätig zu werden und dieses Tier im Zweifel erstmal aus dem normalen Verkehr zu ziehen. Denn niemand möchte gerne einem ungeprüften Kampfhund gegenüberstehen, der die Zähne fletscht und einem plötzlich am Bein hängt. Den wird man so leicht nicht wieder los.
Genau, aber den Hund wird man dann recht schnell los, wenn wir das mitbekommen und man nicht mitarbeitet. Den holen wir dann nämlich einfach ab. Grundsätzlich, glaube ich, kann man sagen, ich denke, der Herr Köppel stimmt mir dazu, wer für 800 Euro einen Hund auf einem Autobahnparkplatz kauft und keine Papiere dazu kriegt, der kann den Ärger mit der Behörde schon mal mit einplanen. Und auch die Kosten, denn so eine Hundebeschlagnahme verursacht auch Kosten, die am Ende beim Halter hängen bleiben und nicht bei der Allgemeinheit. Deswegen unser Appell, seriös kaufen und sich auch im Zweifel gern an uns wenden. Wir beraten natürlich auch gerne. Ist immer die bessere und am Ende meistens auch die billigere Alternative, wie ein vermeintlich billiges Schnäppchen auf dem Autobahnparkplatz zu holen. Die Folgekosten sind dann doch eher hoch.
Was uns auffällt, ist, dass gerade die Kandidaten, die Kampfhunde aus offenbar unseriösen Quellen haben, regelmäßig tatsächlich nicht in der Lage sind, uns die entsprechenden Nachweise zu bringen. Also Kaufverträge, Benennung des Züchters und so weiter. Sie können es nicht oder sie sind sich dessen bewusst und wollen es einfach nicht nachweisen. Das ist natürlich dann eine Situation, die letztlich sich zulasten des jeweiligen Hundehalters auswirkt, weil wir durchaus auch in der Lage sind, über Begutachtung des Tieres auch durch Fachleute, wir arbeiten da sehr eng mit der Polizeihundestaffel zusammen, in Augenschein zu nehmen und dann auch relativ schnell entsprechende Maßnahmen zu treffen, eben wie schon gesagt, bis hin zur Beschlagnahme und Einziehung eines solchen Tieres. Das, was uns wirklich prägt, ist eigentlich, dass wir Entscheidungen regelmäßig nicht lange liegen lassen können, sondern sehr schnell und meistens auch sehr umfangreich entscheiden müssen.
Genau. Also eine Kollegin hat mal zu mir gesagt, das Schöne findet sie, wenn sie dann irgendwann mal in Rente geht und 40 Jahre bei uns war, wird wahrscheinlich am letzten Tag noch irgendwas passieren, was es 40 Jahre lang nicht gab. Es passiert immer irgendwas, es ist nicht vorherplanbar. Das macht es natürlich, es macht es spannend, es macht es abwechslungsreich, manchmal natürlich auch mühsam, aber es ist doch eine schöne Arbeit, wenn auch zugegebenermaßen die Kunden nicht immer dankbar sind für unsere Arbeit. Viele natürlich schon, weil wir natürlich versuchen, das Leben einigermaßen geregelt zu organisieren, dass sich die Leute auch wohlfühlen in der Stadt. Es gibt natürlich noch viel mehr, was wir jetzt heute gar nicht so erwähnen konnten, im Bereich Straßenverkehr, das Aufstellen von Verkehrsschildern, diese Schwertransporte, die erwähnt wurden, weil man halt natürlich nicht überall fahren darf. Über eine Brücke, die 40 Tonnen aushält, können Sie keinen 60-Tonner schicken. Das muss man halt vorher wissen. Aber man kann uns immer ansprechen. Wir sind immer dankbar, wenn man vor einem Problem kommt, dass ein Problem gar nicht erst entsteht. Denn wenn das Problem entsteht, dann werden wir natürlich nicht immer als hilfreich wahrgenommen, wenn wir das dann regeln müssen, auch von Gesetzes wegen.